Das Geheimnis einer perfekten Familie.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Manchmal frage ich mich, ob es das wert war. Ob das, was wir Liebe nennen, wirklich so mächtig ist oder ob es nur eine Schwäche ist, eine aufflammende Leidenschaft, der wir nachgeben und damit alles zerstören. Das sagt der Christian, der ist 45 Jahre alt, Unternehmer, als er das allererste Mal bei dir, Andrea, in der Praxis sitzt.
Und in unserer heutigen Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um Moral, um Loyalität, um Verrat, ziemlich beste Freunde und natürlich um die Liebe.
Und um den Wert, auch wenn krasse Dinge vorgefallen sind, über Vergebung nachzudenken.
So, wir stellen uns ganz kurz vor. Uns gegenüber sitzt die Frau Liebe, die Andrea Breu. Sie ist Einzelpaar, Sexualin und Familientherapeutin. Sie ist Einzelpaar, Sexual-, Familien- und sonstige Therapeutin.
Genau.
Sie hat in München eine Praxis und die heißt die Beziehungspraxis.
Mir gegenüber sitzen Indra, Journalistin und Moderatorin bei einem Radiosender. Ich darf es ja sagen, bei Antenne Bayern.
Klar.
Und der Markus, ihr Ehemann und unser Podcast-Partner, Freund und ja, Superman.
Oh, naja,
ist auch Journalist.
Auch Journalist.
Superman, die einen sagen so, die anderen so.
So.
Das perfekte Bild. Wir sind in einem großen, festlichen Wohnzimmer. Es ist Weihnachten. Der Weihnachtsbaum ragt bis zur Decke über 3 Meter hoch und sieht ein bisschen aus, als wäre er aus dem Rockefeller Center aus New York direkt in diese Villa gebeamt worden. Der Tisch, eine Festtafel, Silberbesteck für mehrere Gänge, viele Wein- und Champagnergläser zwischen weihnachtlichem Gesteck und vielen flackernden Kerzen.
Christian, der Unternehmer, prostet seinem besten Freund Thomas zu. Ihre Ehefrauen Anna und Clara sitzen auf dem Sofa und plaudern und die Kinder toben herum. Es ist quasi die perfekte Idylle.
Und der Christian sagt zu Thomas: Thomas, wenn ich dich nicht hätte, müsste ich dich erfinden.
Die beiden Familien sind über Jahre wie eine einzige, ja, große Einheit. Sie verbringen Urlaube in gemeinsamen Ferienhäusern, feiern Geburtstage und eben Weihnachten zusammen. Christian und Thomas sind nicht nur enge Freunde, sondern eigentlich fast wie Brüder. Die Kinder wachsen wie Geschwister auf und auch die Frauen Anna und Clara sind eng befreundet.
Ein sozusagen unerschütterliches Band. Das sind die Familien, von denen ich immer wieder höre: Wenn jemand wüsste, dass wir bei ihnen wären, würde es niemand glauben. Wir sind das Traumpaar in unserem Freundes- oder Verwandtenkreis. Ja, aber die Freundschaft der Familien beschreiben beide Seiten übrigens als ganz besonders. Ich weiß das. Ihr werdet nachher auch erfahren, warum. Ganz innig und eine wirklich seltene Verbindung in dieser inzwischen doch schon sehr chaotischen Welt. So haben sie es gesagt.
Diese Freunde sind wie Familie, die man sich aussucht. So sehen sie das. Die beiden Familien.
Andrea, du hast also beide kennengelernt, beide Familien, also das heißt die Erwachsenen der Familien, richtig?
Mhm, genau. Der Unternehmer Christian, den wir ja schon kennen, den fand ich übrigens auch sehr charismatisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ein bisschen ein Perfektionist. Er mag Erfolg und ist stolz auf das, was er aufgebaut hat, worauf er auch stolz sein kann übrigens. Ein florierendes Unternehmen, er sieht gut aus, groß, schlank, sehr gepflegt, graue Schläfen, markantes Gesicht. Naja, man sieht, er mag teure Uhren, er liebt Fitness, also er ist auch gut in Shape, wie man so schön sagt, und mag auch exklusive Weine. Ja, Aber hinter seiner Fassade verbirgt sich, und das ist auch gar nicht so selten, viel Leere, also innere Leere. Er ist so ein rastloser Typ. Wisst ihr, so einer, der immer so auf der Suche ist, so, der immer irgendwas machen muss, so ein Aktionist, ja. Und er hat, glaube ich, noch nicht so richtig gefunden, was ihm wirklich Erfüllung gibt. So hat er es mir geschildert.
Anna ist 42, seine Frau. Sie kann man gut beschreiben, denke ich, Andrea, als loyale Partnerin, ne? Die Christian über Jahre unterstützt. Anna ist bodenständig, kümmert sich sehr um ihre Familie. Ihre eigenen Träume hat sie so ein bisschen hinten angestellt. Nie verwirklicht, das haben wir auch schon öfter gehört.
Ja.
Darunter eine Karriere als Innenarchitektin hätte sie gern gemacht, hat sie aber nicht. Sie hat blonde, schulterlange Haare, ganz, ja, so sanfte Gesichtszüge. Einen ruhigen, aber wachen Blick, so hast du es beschrieben. Und ihr Stil ist klassisch, mit einem Hauch von Eleganz. Sie liebt es zu lesen, kochen, Gartenarbeit und sie interessiert sich für Kunst und Design und spricht 3 Sprachen fließend, Deutsch, Englisch und Französisch. Nur leider braucht sie das in ihrem Alltag nie. Anna, so hat sie es dir geschildert, Andrea, spürt lange, dass Christian sich von ihr entfernt oder entfremdet. Sie weiß aber nicht, wie sie ihn zurückgewinnen soll.
Wir haben ja öfter schon solche Typen beschrieben und da waren es mehr so Typen mit Bugwelle immer. Ist das einer mit Bugwelle, der Christian?
Nee, nicht so ein aufdringlicher Markus.
Okay.
Also nicht so ein, wo du schon von vornherein weißt, oh Jesus Gottle, also
okay.
Entschuldigung, dass ich die Tür nicht gleich aus den Angeln gerissen habe und gleich den, du weißt schon, den Lamborghini
genau.
Oder Porsche-Schlüssel.
Richtig.
Tak, tak, tak. Nein, kein so ein unangenehmer.
Wie heißt das? Lamborghini?
Ja. Lamborghini, glaube ich, heißt es, oder?
Ja, Lamborghini.
Ich bin nicht Lamborghini.
Weil die Symbole, die er da mit sich rumträgt und so weiter, sind ja dann doch eher die Bugwelle.
Ja. Aber ich meine, er gefragt, ist ja eher so Understatement.
Weißt du denn, was
ne?
er für ein Auto gefahren hat?
Nein. Weiß ich nicht.
Nein, weißt du nicht.
Nein,
okay.
Weiß ich nicht.
Dann müssen wir vielleicht noch kurz erzählen, wer die Töchter sind.
Ja.
Und zwar geht es um die Clara, die ist 16, ist die älteste Tochter und die ist, so beschreiben ihre Eltern das, so relativ selbstbewusst, geht durchs Leben und macht keine Probleme, so haben wir es gehört. Die Emma ist 12 und die ist eher so das Sensibelchen. Ihr ist immer wichtig, dass sie die Harmonie wahrt. Und die Sophia, die ist 8 Jahre, die kleinste, ist na, das Nesthäkchen noch dann. So haben ihre Eltern das geschildert, unbedarft.
Ist noch ein Kind.
Aber alle 3 Mädchen bekommen ziemlich große Probleme mit den Veränderungen in ihrer Familie. Jede geht damit anders um, je nach Charakter. Welche Veränderungen das sind, dazu kommen wir gleich. Die Familie von Thomas.
So, jetzt springen wir zu der anderen Familie. Thomas, wir erinnern uns, zu dem der Christian gesagt hat, wenn es dich nicht gäbe und so weiter, der beste Freund. Er ist 46 Jahre alt und Chirurg. Der Thomas ist so ein rationaler, analytischer Typ und macht natürlich seinen Beruf, oder natürlich ist es nicht, aber er lebt seinen Beruf in Perfektion und ist dabei Kontrolle gewohnt. Er ist hoch angesehen in seinem Fachgebiet und hat sich über Jahre einen ziemlich guten Ruf erarbeitet.
Thomas ist ja mittelgroß, auch schlank. Auch ein wenig altersbedingtes Grau in den dunklen Haaren. Sein Gesicht markant, mit einem Ausdruck, Andrea, so hast du es beschrieben, der oft Nachdenklichkeit zeigt. Er ist so der Naturtyp, er liebt Segeln, er liebt klassische Musik und Schach.
Ja, wäre jetzt nicht so mein Traummann von den Adjektiven tatsächlich. Ja, er ist ein Mann, der ja ein bisschen schwer greifbar ist. Ja, also er hat oft so ein bisschen so diese Falten zwischen den Augen, wisst ihr, so zwischen den Augenbrauen. Er ist also eher immer so ein bisschen im Kopf, habe ich das Gefühl, ja. Und er hat so ein bisschen eine kühle und auch reservierte Art, also nicht ganz so warm.
Distanzierter einfach.
Ja, kann man vielleicht sagen, genau. Er liebt seine Frau. Aber die hat das Problem, dass seine Arbeit ihn von ihr entfremden würde, so schildert sie es mir.
Du lernst auf jeden Fall alle 4 Erwachsenen kennen. Die Kinder kennst du aus den Erzählungen der Eltern, das habe ich, glaube ich, schon gesagt.
Und seine Frau, die Clara, also Thomas' Frau, die vom Chirurgen, ist das volle Gegenteil von ihm. Das ist so eine richtige Warmherzige, die du sofort am liebsten umarmen würdest. Und sie hat sich tatsächlich auch hinter ihrem Ehemann immer zurückgenommen und ihm viel Raum gegeben, damit er einfach seine berufliche Karriere, wie es halt in vielen Familien ist, machen konnte. Und in ihr brodelt schon auch so eine Unzufriedenheit, ja, dass sie eigentlich nicht so wirklich, so nicht richtig wahrgenommen wird. Ja, also sie ist so ein bisschen am Mitlaufen, würde ich sagen.
Clara, so hast du es beschrieben, Andreas, eine natürliche Schönheit.
Ja, eine Naturschönheit.
Naturschönheit. Mhm. Schulterlange, dunkelbraune Haare hat sie. Dann hat sie ein ganz nettes Lächeln, das viel über ihre Art aussagt. Ihr Stil ist auch ganz sportlich, so mit so einem Hauch von Luxus. Und Clara liebt Yoga. Und dann sind da noch die beiden Jungs, ihre Kinder, die Zwillinge.
Also der Ben ist 14, der ist von den beiden Zwillingen der Ältere, das heißt, der ist der Erstgeborene. Und der hat so eine ganz lustige Eigenschaft, der liebt Astronomie mit 14. Der schaut in die Sterne und denkt nach und schaut sich die Sterne an.
Und sein Zwillingsbruder, der wenige Minuten jünger ist, der Leo, ist das Gegenteil von Ben. Der ist ungestüm und derjenige, der für Unruhe sorgt, sportlich, aber auch laut und steht total gerne im Mittelpunkt.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt habt ihr alle kennengelernt, ganz schön viel auf einem
Haufen. Ja,
das war jetzt wie so, in so einem Heath-Movie, wo man anfangen, hier, der Mann, die Kinder. Der Pfarrer.
In diesem Fall ist es aber wichtig, weil Familien ja komplexe Konstrukte sind. Unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander, die dementsprechend anders auch auf Probleme reagieren. Und wenn wir Erwachsenen Probleme produzieren, sind es automatisch Probleme der Kinder, ob wir wollen oder nicht. Die unsichtbare Grenze.
Es ist Sommer, die Familien verbringen gemeinsam Ferien auf Mallorca. Und während alle im Meer so baden, schlendern Christian und Thomas Frau Clara am Strand entlang. Muscheln suchen und Clara beschwert sich.
Ja, sie sagt, manchmal frage ich mich, ob Thomas mir überhaupt noch zuhört, wenn ich spreche.
Und der Christian sagt, naja, ich höre dir doch zu.
Naja, und ihr ahnt es vielleicht schon, es folgt erstmal so ein kurzer Moment der Stille, die Wellen rauschen, Christian schaut Clara an, länger als nötig, und sie merkt's und weicht seinen Blick aus.
Und so geht alles los.
Christian und Clara gehen am nächsten Morgen dann joggen.
Beim Joggen schüttet Clara dem besten Freund ihres Mannes ihr Herz aus. Thomas ist immer so kühl. Der arbeitet, geht schlafen, und dazwischen ist ein bisschen Zeit für die Kinder. Und ich bleib auf der Strecke.
Und Christian antwortet so nach dem Motto, ja, das kenne ich. Bei Anna dreht sich auch alles um die Kinder, also um die drei Mädels, um den Garten. Ja, du kennst sie ja, sie hat immer was vor. Manchmal komme ich gestresst und genervt von der Arbeit und sie springt auf die nächste Ausstellung. Dann öffne ich eine Flasche Wein, stehe auf der Terrasse, rauche, obwohl ich überhaupt nicht rauche, und frage mich, ob mein Leben das Leben ist, was ich mir wünsche. So ungefähr sagt das zu ihr. Und dann fügt er noch hinzu, scheint perfekt, mein Leben, aber weißt du was, das ist es überhaupt nicht. Für meine Frau schon, für mich nicht, mir fehlt da was.
Und während sie sich das so erzählen, joggen sie nicht mehr, sie haben aufgehört und gehen mehr spazieren und ganz flüchtig streifen sich dabei ihre Hände.
So, und jetzt wäre hier eigentlich genug.
Genau.
Aber
spätestens jetzt die Reißleine ziehen.
Absolut,
ne?
Ja.
Indra.
Aber es kommt anders. Beide gehen wortlos nebeneinander her. Und es ist der Christian, der sie plötzlich an der Hand packt, zu sich zieht und küsst.
Und für Clara ist es, als wäre sie jahrelang nicht geküsst worden. Voller Leidenschaft und Aufregung, das Herz klopft ihr bis zum Hals.
Und in einem Moment fragen sich dann beide, was machen wir hier eigentlich? Und das sagen sie dann auch. Und beide lachen. So in so einem Gefühl von, wir haben ein Geheimnis, Aufregung, Verwirrtheit, auch viel Scham. Und sie fühlen sich so wie mit 17. Und dann gehen sie gemeinsam zum Haus zurück. Und kurz davor küsst Christian Clara auf die Stirn und sagt, ich kann hier nicht aufhören.
Wäre vielleicht besser gewesen.
Unser Moralapöstelchen.
Ja, das Moralapöstelchen.
Die heimliche Affäre.
Tja, liebe Leute, in diesem Urlaub passiert körperlich tatsächlich nichts mehr. Aber, wie wir ja alle wissen, Augen können viel. Bei jeder Gelegenheit berühren sich beide sanft. Sie räumt den Frühstückstisch ab, er die Spülmaschine ein. Und zufällig berührt er sie leicht, wo auch immer. Es sind vor allem die Blicke, die zwischen den beiden wirklich knistern.
Und wie war das bei den anderen, Andrea? Haben die was gemerkt?
Naja, die Kinder tatsächlich. Der Ben vor allem, das ist der ältere Zwilling, der die Astronomie so mag und die Sterne und die große Tochter, die 16-Jährige. Aber sie merken natürlich nicht, was sich anbahnt, aber sie merken so ein bisschen, weißt du, so irgendwie, Kinder haben einfach die besten Antennen.
Und was genau stellen die Kinder fest?
Ja, dass Christian und auch die Clara so gut drauf sind und eben so miteinander im Kontakt sind. Also die machen ja auch Scherze und die sind die ganze Zeit zusammen. Also du merkst es ja, ne? Wenn da irgendwas ist, du kennst es doch, wenn du...
Das ist jetzt eine gute Sache, du kennst es doch, ne? Siebter Sinn. Was spüren sie oder was spüren wir, wenn sich sowas anbahnt?
Du, ich bin davon überzeugt, oder was heißt, ich bin davon überzeugt, ich bin ja auch Hypnotherapeutin und da arbeitet man ja sehr viel mit dem Unbewussten. Und ihr müsst euch vorstellen, das Bewusstsein ist nur ein Siebtel. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. 6 Siebtel sind unser Unbewusstes. Und das kommuniziert auch miteinander. Wenn dir jemand zum Beispiel sympathisch oder unsympathisch ist und du weißt eigentlich gar nicht warum, dann ist das Unbewusste viel, viel schneller schon dabei. Bis dein Bewusstsein überhaupt erstmal irgendwie, ist der mir sympathisch, wie sieht denn der aus, da ist dein Urteil schon längst gefällt. Und die Kinder haben einfach super Antennen. Kinder spüren, weil die einfach noch verbundener sind mit dem Unbewussten als wir. Wir sind fast nur im Kopf.
Zurück aus dem Urlaub schreibt der Christian der Clara eine WhatsApp. Ich muss dich sehen. Bitte, ich kann nur noch an dich denken.
Und Clara antwortet, ich fühle deine Berührungen jede Sekunde auf meinem Körper.
Christian bucht ein Hotelzimmer, behauptet zu Hause, dass er an diesem Abend einen Jobtermin hat. Clara erzählt, sie hat erst Yoga und dann geht sie auf eine Vernissage.
Die beiden treffen sich in diesem besagten Hotelzimmer. Er ist schon da, sie öffnet die Tür und ja, all die Spannung entlädt sich und beide haben für diesen Moment das Gefühl, wirklich zu leben. So schildern sie dir es später.
Hör ich übrigens ganz oft, so eine Lebendigkeit. Eine Leichtigkeit und Lebendigkeit, das höre ich ganz oft als Wörter.
Der nächste Tag.
Beide fahren nach ihrem Zusammentreffen noch am Abend mit ihren jeweiligen Alibis, Vernissage, Jobtermin nach Hause. Alle schlafen Gott sei Dank schon. Aber am nächsten Morgen ist bei beiden das Gefühl der totalen Verliebtheit und gleichzeitig natürlich auch ein Schuldgefühl. Beide wissen, dass sie ihre Familien und Freundschaften aufs Spiel setzen. Und trotzdem können sie nicht anders, weil die Aufregung und das Gefühl, lebendig zu sein, ist eine zu große Verlockung.
Andrea, wie erlebst du das so grundsätzlich, wenn Menschen dir, und das hörst du ja relativ häufig,
ja, sehr oft,
von Affären und anfänglichen Gefühlen erzählen?
Ja, genau so erlebe ich das. Und jetzt muss man natürlich immer differenzieren, ist das ganz frisch oder ist das schon was Längeres? Was soll da überhaupt passieren? Meine Oma hatte einen ganz einfachen Spruch, die war ganz pragmatisch und ich mag den Spruch und den sage ich manchmal auch Klienten. Sie sagte immer, neue Besen kehren gut. Und ich finde, das sagt ja eigentlich alles. Das ist ja wie eine Verliebtheit. Und dann kommt ja noch dazu, du lernst ihn ja nicht nur kennen und bist verliebt und hast die rosarote Brille auf, sondern du hast ja auch so eine Insellösung. Weil du triffst dich ja nur mit diesen Menschen in der Regel heimlich, was ja schon kickt, und immer nur einen gewissen Zeitraum. Auch das kickt.
Wie war dieser Satz nochmal? Neue Besen kehren gut.
Ja.
Ich kenne nur dumm fegt gut.
Ich glaube, dass meine Oma was anderes meinte.
Was anderes. Ja, aber so Aufregung, ne? Aufregung, da ist was ja, los, es prickelt.
Ja, natürlich. Du denkst an den anderen und im ganzen Körper, an allen möglichen Stellen spürst du das. Ich meine, ja, das ist halt Verliebtsein.
Warum gehen Clara und Christian diesen Weg? Ich meine, die haben Familien, die sind so eng befreundet.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur Affäre, die so irgendjemand, den du in der Bar kennenlernst oder so. Das ist ja schon eine Tragweite.
Ja, Claras Ehe ist nicht so glücklich, wie sie scheint. Und sie fühlt sich doch oft alleingelassen. Und Christian ist zwar ein sehr erfolgreicher Mann, aber eben auch ein Mensch, der nach mehr sucht, also da sind wir dann im Laufe unserer Sitzungen auch drauf gekommen, wenn es dann zu schön und harmonisch wird, sucht er immer so gerne nach neuen Herausforderungen. Ihm wird immer gerne schnell langweilig. Und in einer Langzeitbeziehung muss man lernen, mit Langeweile klarzukommen und dieses Gefühl auszuhalten.
Das erste Auffliegen.
Beide Familien treffen sich beim Italiener zum Abendessen. Alle Kinder sind dabei, ausgelassene Stimmung und nach Pizza und Pasta gibt's noch Limoncello aufs Haus. Und da bemerkt unser Chirurg Thomas erste Anzeichen. Längere Blicke zwischen seiner Frau und seinem besten Freund.
Zu Hause, die Kinder sind schon im Bett, konfrontiert Thomas Clara beim Zähneputzen und sagt, warum hast du den Thomas heute so angesehen? Und Clara dementiert und wird fast wütend.
Was übrigens auch sehr typisch ist, weil sie fühlt sich ertappt. Ja, also ein Schamgefühl kommt auf, weil es ja tatsächlich so war. Und sie sagt, was meinst du denn damit? Was willst du denn jetzt von mir? Schimpft sie. Also sie macht praktisch einen Gegenvorwurf, um diese Scham abzuwehren und ihm zuzuschieben.
Ein paar Tage später dann treffen sich Clara und Christian wieder zum Joggen im Wald. Und sie biegen vom Waldweg ab, laufen querfeldein über Moos, Sonnenstrahlen leuchten und es ist still, friedlich und sie kommen an eine kleine Lichtung. Und dann geht wieder die Post ab. Sex im Wald.
Warum lacht ihr jetzt so?
Ich habe gar nicht gelacht. Die Andrea hat gelacht. Ich finde Sex im Wald das völlig Normale.
Ja, findest du?
Ja, du, ich auch.
Gottchen. Clara sagt, das hier ist total verrückt. Was tun wir hier?
Und der Christian sagt, nee, das fühlt sich total richtig an.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mit den beiden mit. Ihre Spannung, ihre Aufregung für diesen Moment. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht im moralischen Verurteilen, sondern wir sind nur in dieser Situation. Und man kann das Prickeln förmlich spüren, oder?
Ja, aber jetzt kommt Moralapostelchen Indra.
Ja.
Also ich kann das spüren und finde es auch alles ziemlich hot und da im Wald und so ist ja alles total super. Aber die sind doch ziemlich beste Freunde. Die haben Kinder, die gemeinsam aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob ich jemals in eine solche Situation kommen würde. Ist der Egoismus da größer als die Liebe zur Familie, die Freundschaft und die Loyalität, Andrea? Also geht mit denen da alles durch?
Ja. Ich meine, wir kennen Markus Standing, wie er immer sagt, die Leute würden durch diese Tür nicht gehen, wenn sie davon ausgehen würden, dass es aufkommt.
Richtig.
Und da bleibe ich auch bei. Ich glaube, dass das einfach in dem Moment so verdrängt wird. Und ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass es ein Egoismus ist. Das ist ja eine Verurteilung. Mhm. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz extreme Sehnsucht. Und dieser Sehnsucht gehen Menschen einfach sehr oft nach. Jetzt kann man natürlich trotzdem da einen Egoismus rein interpretieren oder einen Verrat oder eine moralische Schuld oder was auch immer. Ja, kann man. Ich darf es halt nicht.
Mhm.
Genau.
Deine Meinung?
Andreas hat gerade schon gesagt, ich glaube, dass in so einer Situation alle alles ausblenden. Ich glaube, die Menschen tendieren auch so ein bisschen dazu, die einen mehr und die anderen weniger. Aber am Ende des Tages denken sie alle nicht drüber nach, was das denn bedeuten würde, wenn es denn tatsächlich rauskäme in der Situation. Bei den beiden ist es auch genau so, es kommt natürlich raus.
Die Entdeckung.
Es ist nämlich der Thomas, der schließlich eine WhatsApp auf Claras Handy entdeckt hat.
Warum schaut er in ihr Handy, Andrea?
Also er hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Er kann es aber nicht genau greifen, er kann es nicht beziffern. Und da sind wir wieder bei dem Unbewussten.
Und er liest eine Nachricht von seinem besten Freund, dem Christian, an seine Frau. Ich kann dich nicht mehr loslassen.
Thomas, der Analytiker, sagt kein Wort zu seiner Frau, aber fährt am nächsten Morgen zu Christian ins Büro.
Oha.
Ja, und als er dies betritt, sieht er, wie Christian scheinbar gerade mit Clara telefoniert, zumindest ist das sein Gefühl, weil er sieht, wie er ganz hektisch auflegt, als er ihn sieht. Und so ein kurzer Blick sagt irgendwie alles. Ja, er ist also angefressen.
Das hat dir der Thomas, hast du den Christian da gefragt, ob das so war? Nee, der Thomas hat dir das erzählt, richtig?
Ja.
Auf jeden Fall sagt er gerade raus zu ihm, du hast mein Vertrauen missbraucht. Er sagt es ganz ruhig, aber bestimmt und schaut seinen Freund ganz scharf in die Augen und danach verlässt er den Raum.
Ja, skalpellartig, könnte man sagen, wie bei dem Chirurgen es ja auch so üblich ist. Und einen Tag später ist tatsächlich ein Essen mit beiden Familien geplant gewesen und sie treffen sich tatsächlich allesamt.
Was ich total unglaublich finde. Also ohne jegliche Klärung, ohne irgendein Gespräch. Das ist mutig.
Auf jeden Fall mutig, genau so ja. Kann man sagen.
Haben Sie gedacht, das Problem löst sich von alleine oder wie die Männer? Ich weiß nicht.
Ich denke,
erst mal drüber nachdenken.
Ich wollte gerade sagen, ich denke, Thomas hat jetzt einfach Christian konfrontiert. Und jetzt muss man schauen, was sich weiter ergeben wird.
Mhm. Crazy.
Die große Konfrontation.
Kurz vorweg, du hast gerade schon angesprochen, Indra, man hätte das Ganze vielleicht schlauer lösen können. Ja. Wartet, was kommt.
Ja, nur ihr müsst immer daran denken, da liegen Nerven blank. Ja, sie sitzen alle am Tisch, die perfekten Familien, auch die Kinder im Esszimmer bei Christian und Anna. Und es herrscht zwischen Thomas und Christian eine echt angespannte Stille. Die Kinder bemerken diese Spannung.
Ja, und Anna und Clara haben für alle Lasagne gemacht. Und als sie dann mit den dampfenden Auflaufformen aus der Küche kommen,
dann steht der Thomas auf und sagt ganz laut und vor allen: Wie lange geht das schon, Christian? Oder willst du weiter so tun, als ob nichts wäre?
Anna ist total erschrocken. Was soll das heißen?
Thomas sitzt da am Tisch und sagt ganz untypisch für ihn, wortwörtlich und ganz trocken: Wie lange fickst du schon, meine Frau?
Schon krasse Sache, ja? Schon beim Zuhören, also möchte zumindest ich in dieser Situation als Betroffener eigentlich nicht mit dabei sein.
Nein, nein.
Weggehen.
Also der Streit eskaliert, Christian schenkt sich einen Whisky ein, Anna setzt sich fassungslos vor die dampfende Auflaufform.
Und die Clara bringt ihre Söhne nach Hause. Es ist die Nacht, in der Ben bis morgens um 5 in die Sterne schaut. Und sein Zwillingsbruder raucht zum ersten Mal eine Zigarette.
Die beiden Frauen reden kein Wort. Auch Anna bringt die Mädchen ins Bett. Die Große telefoniert aufgeregt mit ihrer besten Freundin. Oh, meine Family ist so crazy. Und die Mittlere tut so, als ob nichts gewesen wäre. Und Anna legt sich neben das Nesthäkchen zum Einschlafen. Und die Kleine fragt: Du, wie hat denn der Thomas das gemeint, Mama?
Und ihre Antwort: Tja, das weiß ich auch noch nicht so genau, mein Schatz. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken.
Tja, was würdet ihr tun, liebe Hörerinnen und Hörer?
Naja, also es ist natürlich der maximal schlechteste Weg, den der Thomas da eingeschlagen hat.
Nee, es geht noch schlimmer, glaub's mir mal. Es geht noch schlimmer, aber es ist jetzt nicht der beste Weg.
Auch du meinst, das ist es geht so. Noch schlimmer?
Es geht immer noch schlimmer.
Zum Beispiel?
Eine Riesenszene. Erinnert euch an den Fall, den wir letztes Jahr hatten, den vor dem Weihnachtsbaum. Ach du lieber Gott. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und was ich immer sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn so viele Menschen mit reingezogen werden. Also wenn das nicht auf einer Paarebene geklärt wird, sondern wenn es vor den Kindern ausgetragen wird. Oder was ich auch sehr oft habe, wenn die Eltern angerufen werden, also als wenn das ein Kind wäre. Stell dir mal vor, Markus würde deine Eltern anrufen und sagen, eure Tochter hat mich betrogen. Ich meine, das sagt ja mehr über dich aus als über dich. Chefs werden angerufen, wissen Sie eigentlich, was Sie für ein Schwein haben als Mitarbeiter?
Ernsthaft?
Ja, alles
sowas
passiert.
Machen Menschen.
Ja, sowas machen Menschen.
Bin fassungslos.
Wenn sie verletzt sind, sind sie zu allem fähig.
Am Ende der Szene stehen die beiden Männer ganz allein im Wohnzimmer und es herrscht Stille. Der Christian schenkt sich auch noch einen zweiten Whisky ein und schließlich sagt er: Ich wollte das nicht. Das ist einfach so passiert.
Es passiert nicht. Du hast dich so entschieden, sagt Thomas zu seinem Freund. Und verlässt das Haus.
Potzblitz. Ich finde, er hat recht.
Ein Jahr später, ein fragiles Gleichgewicht.
Es ist viel, sehr, sehr viel passiert.
Wir sind mittlerweile im neuen Haus von Christian und Clara.
Die 5 Kinder sind geteilter Meinung, wie sie das alles finden und ob sie das akzeptieren können.
Clara und Christian leben zusammen. aber es ist sehr, sehr kühl und distanziert. Und das ist der Zeitpunkt übrigens, an dem mich Christian das erste Mal in meiner Praxis aufsucht und sagt, manchmal frage ich mich, ob es das wert war. Ob das, was wir Liebe nennen, wirklich so mächtig ist oder ob es nur eine Schwäche ist. Eine aufflammende Leidenschaft, der wir nachgeben und damit alles zerstören. Und dann fügt er noch hinzu. Oder war es ein Sprung in die Dunkelheit?
Was will er von dir, Andrea?
Das weiß er auch nicht so genau. Sich sortieren, alles sortieren, was passiert ist. Es geht ihm schlecht, er lebt jetzt mit Clara, die er liebt, aber die anfängliche Anziehung schwindet. Mhm. Schwerer wiegt jetzt der Vertrauensverlust zu seinen Kindern. Er vermisst seine Frau manchmal und seinen besten Freund ziemlich und ihn plagt ein unfassbar schlechtes Gewissen und er hat richtig Schuldgefühle.
Anna, also seine Frau, beginnt, noch Frau, geschieden sind sie ja noch nicht, beginnt ein neues Leben. Sie hat ja eine große Resilienz und vielleicht auch eine Härte, die Christian unterschwellig gestört hat, so hat er es auch mal angedeutet. Sie hat zwar keinen neuen Partner, dafür jetzt einen eigenen Laden für so Interior Design, während der Thomas, unser Chirurg, versucht, seine Familie, also seine zwei Söhne, zu stabilisieren. Er leidet.
Und die Kinder, die akzeptieren mehr oder weniger die neue Situation.
Und keiner ist glücklicher als vorher.
Das ist die Bilanz.
Keiner
ist glücklicher als vorher.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer auch, ihr habt wahrscheinlich die aufregenden Momente zwischen Clara und Christian nachvollziehen können. Also ich konnte das, das ist ja nicht schwer. Und diese Geschichte zeigt, dass wir Entscheidungen, ich weiß es nicht, ob immer aus Leidenschaft treffen, aber aus Sehnsucht. Und uns deren Konsequenzen oft nicht so bewusst sind. Vollumfänglich, ne? Und bei diesen Familien fängt meine Arbeit gerade erst an. Und ich weiß noch nicht, wohin es uns führt, aber mittlerweile habe ich Christian, Anna, Thomas und Clara kennengelernt. Und sie haben uns auch erlaubt, diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht machen es andere besser und entscheiden sich vielleicht nicht für die Frau des besten Freundes, sagt Thomas.
Und wie sieht jetzt der Alltag bei denen aus? Wie geht es den Kindern und wo leben die?
Clara und Christian wohnen in einem neuen Haus. Ben, der älteste Zwilling, lebt bei ihnen. Also es ist ein ziemliches Hin und Her. Es ist so eine Art Wechselmodell auf Zuruf. Aber es ist eigentlich noch nicht wirklich alles geklärt, weil es keine Stringenz gibt da drinnen.
Vor allem 5 Kinder, ne?
Ja.
Die eigentlich miteinander aufgewachsen sind. Das heißt, sich eigentlich total gerne mögen. Aber jetzt dadurch, dass die Eltern gemischt sind,
total schwierig.
Wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt eins der Kinder wäre, auf Deutsch gesagt, ich würde kotzen, glaube ich. Ich würde das so beschissen finden. Ja. Ich wäre so wütend auf die Erwachsenen.
Ja.
Also aus deren Sicht auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, Andrea, weil wir haben ja vorher gesagt, die Kinder haben sich so mehr oder weniger damit arrangiert. Das ist ja nur die Beschreibung der Eltern. Du hast mit den Kindern ja nicht gesprochen, gell?
Nee.
Aber ich bin da bei dir, Spatzel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die insgeheim das ganz schwierig finden.
Stellt euch doch mal vor, euren Eltern wäre das so passiert. Also es ist ja oft so, dass man sich ja auch vorstellen kann, was werden diese Kinder, wenn sie irgendwann mal in einer Beziehung sind, gelernt haben über Beziehungen, über die Liebe, nee, über Bindung, nee, über Vertrauen, über Moral, über Loyalität, über Verrat, also alles
Freundschaft.
Das. Natürlich.
Du, aber die Indra hat es gerade schon angesprochen, was wollte jetzt der Christian von dir?
Der hat sich von mir irgendwie Seelenfrieden erhofft, aber den gibt's natürlich nicht. Und ich versuche im Moment mit allen irgendwie Vereinbarungen zu treffen, so dass die irgendwann vielleicht mal miteinander klarkommen. Und zwar alle neuen. Ich meine, das ist ja ein riesen komplexes System. Ja? Und zunächst ist der Christian ja erstmal zu mir gekommen, weil es ihm so schlecht ging. Aber dann später kamen Clara dazu, dann Thomas und auch Anna.
Ist ja aber gut, dass alle miteinander reden. Also nicht miteinander, sondern bei dir reden.
Ja,
das ist ja
immerhin,
schon mal ganz gut.
Immerhin,
ne?
Genau.
Weil gibt's ja auch viel zu lösen mit so vielen Menschen auf einem Haufen.
Du kümmerst dich ja auch um komplexe Familiensysteme, was ja total spannend ist. Und da hast du mal eine richtige Herausforderung jetzt, Andrea.
Ja, aber ich habe auch einen Kollegen, bei dem ich öfter mal aufschlage oder auch was abgebe. Und der hat einfach, der ergänzt sich mit mir insofern, als dass er einen anderen Blick auf die Kinder hat nochmal. Ich bin eher mit dem Schwerpunkt der Paare unterwegs und ich kann hier nicht mit 9 Leuten Einzeltherapien machen. Und da geht er mir ganz gut zur Hand und ist da sehr erfahren. und das klappt dann irgendwie ganz gut, dass man sich da austauscht.
Also ihr seid momentan auf dem Stand, dass ihr versucht, diese 9 Personen im Alltag zu regeln. Wer kümmert sich um was? Wie läuft das mit den Finanzen? Wie reden wir übereinander oder auch nicht übereinander? Wie gehen wir miteinander um? Wo leben die Kinder und Finanzen? Ne? Also es gibt ja einfach viel zu klären.
Genau, es muss unbedingt eine Stabilität her.
Und zum heutigen Zeitpunkt gibt es jetzt für unsere Geschichte noch gar kein Ende. Weil du bist immer noch mit denen am Arbeiten und es ist noch nicht ganz klar, wo da die Reise hingeht, richtig?
Richtig. Sollte es ein Ende geben in dieser Familiengeschichte, werden wir euch natürlich davon weitererzählen.
Im Büro von Christian steht jedenfalls noch ein altes Freundschaftsfoto von Weihnachten mit dem großen Rockefeller Weihnachtsbaum und alle gemeinsam davor in Weihnachtspullis. Es ist eingerahmt und staubig, ein Relikt einer vergangenen Harmonie. War es das wert? Und ist es wert, vielleicht über Vergebung nachzudenken?
Tja, das ist schon eine harte Vergebung, obwohl…
Das sehe ich auch so,
Markus. Aber man weiß ja nie, wenn die Liebe groß genug ist.
Es ist auch egal, weil die Vergebung muss her, damit du Frieden findest. Ob du nun die Beziehung weiterführst oder welche Art auch immer, ist nochmal wieder ganz was anderes. Aber du musst Frieden finden. Wenn du nicht vergibst, findest du keinen Frieden.
Wie heißt es? To be continued.
Ja.
Genau, Fortsetzung folgt.
Fortsetzung folgt.